beten dich heute Abend an. Du bist der König, du bist der Herr aller Herren. Alles liegt zu deinen Füßen, Herr. Und wir wollen einfach bekennen, dass du Herr bist. Auch in der unsichtbaren Welt, überall, Jesus, wo wir auch nur hinschauen, du hast alles unter Kontrolle, im Großen wie im Kleinen. Danke, Herr Jesus, dass du auch jetzt heute Abend dein Wort segnen wirst. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir und ich preise dich dafür. Amen. Preis Gott. Ich will heute über das Dienen sprechen. Nicht verdienen, sondern dienen. Ich habe in Stuttgart auf dem Schlossplatz gepredigt und habe wirklich mein Bestes gegeben. Dann kommt einer und sagt, mein Herr, was springt Ihnen dabei raus? Und ich habe zuerst mal nachgedacht, was springt mir? Eigentlich nicht viel, ich sah nur drauf. Ich opfere meine Zeit und ich setze mich ein. Was springt mir dabei raus? Aber ich möchte sagen, was unterm Strich in der Ewigkeit einmal rausspringt. Ich weiß, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Preis Gott. Das Leben besteht aus Dienen und bedient werden. Das ist eigentlich, wir kommen zur Welt und wir werden von unserem Vater, Mutter empfangen, von unseren Geschwistern empfangen. Wir werden geliebt oder wie auch immer ist. Die bedienen uns. Und dann sind wir dann Mütter und Väter eines Tages. Und dann dienen wir jemand anders wieder. So ist das Leben. Geben und nehmen. Das ist das Leben. Also, du kannst nicht genug geben und du kannst nicht genug nehmen. Das ist also dieses Große, was mich heute Abend bewegt. Wenn du in deinem Haus kein Brot hast, kannst du auch niemandem speisen. Du kannst auch dein Brot nicht weitergeben. Aber wenn du was hast, dann benutze das Wenige, das Etwas, das du hast, zur Ehre Gottes und gib. Und Gott hat in seinem Wort gesagt, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Vielleicht brauche ich heute keinen Segen, vielleicht brauche ich heute keine Belobigung, vielleicht brauche ich heute nichts. Aber irgendwann in der Ewigkeit werde ich es nicht brauchen. So, ich diene Gott zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Also zuerst müssen wir etwas empfangen, damit wir was geben können, etwas haben, etwas besitzen. Wer nichts hat, der kann auch nichts geben. Ein amerikanischer Evangelist hat einer alten Schwester mal geschrieben, also so Spendenaufrufe und so weiter. Ich komme natürlich zu dieser Schwester besuchen und die fängt an zu plärren und sagt, Bruder Matthäus, kannst du für mich beten? Ich habe Kredit aufgenommen und ich kann den Kredit nicht mehr zurückzahlen. Und dieser Evangelist hat geschrieben, der Herr braucht das Geld für Afrika und so weiter, wir brauchen deine Spende und wenn du kein Geld hast, geh zur Bank und nimm Kredit auf und so weiter. Wir müssen nicht über unser Vermögen hinausleben. Wir müssen mit dem, was Gott uns gegeben hat, haushalten, auch wenn es nur Groschen sind, und nicht uns irgendwie erpressen lassen von Evangelisten und Pastoren und Prediger. Jetzt geh zur Bank und nimm Kredit auf für das Reich Gottes. Ich habe der Schwester gesagt, Schwester, wenn du wüsstest, dieser Mann hat eine Oldtimer-Sammlung von mehreren Oldtimern. Wenn er einen Oldtimer verkauft, hat er die ganze Mission finanziert für Afrika. Und so ist es. Viele Leute machen da einfach den Leuten die Hölle heiß. Wenn du nicht hast, geh zur Bank und nimm Kredit auf. Das ist nicht fair. Gott will, dass wir mit dem dienen, was wir haben. Und oft, wenn Gott Menschen berufen hat, hat er gefragt, was hast du in deiner Hand? Der eine hat einen Stock gehabt, der eine hat einen leeren Krug gehabt, der eine hat eine Fackel gehabt, der andere hat einen Eselskinnbacken gehabt. So jeder hat etwas gehabt und mit dem haben sie dann gearbeitet. So, was du nicht hast, kannst du auch nicht geben. Musst auch nicht geben. Das verlangt auch Gott nicht von dir. Aber heute Abend wollen wir herausfinden, was hast du? Was hast du? Ich denke nur an die Geschichte, in Apostelgeschichte 4, die Heilung von diesem Lahmen an der Tempelstüre. Petrus steht vor ihm und sagt, als er Geld anbettelt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und wandle. Und dann hat er noch zusammengerüttelt und zusammengeschüttelt und dann stand er auf seine Füße und lief und sprang und pries den Herrn. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich. Er hatte nichts, was der Mann wollte. Er hatte kein Geld, ist auch nicht zur Bank gegangen, um schnell Kredit aufzunehmen. Nein, aber er hatte das, was der Mann brauchte. Heilung. Er hatte Jesus gehabt. Er hat die Vollmacht gehabt. Er hat die Autorität gehabt. Und die hat er eingesetzt. Im Namen Jesus steh auf. Du sagst ja, was ist der Name Jesus? Was ist das so viel? Du glaubst gar nicht, was so ermutigende Worte für eine Wirkung haben. Hab ein gutes Wort. Und es kostet gar nicht viel Geld. Es kostet gar nicht viel Geld. Der Mann, dieser Lahme, suchte nach einem Groschen, aber da fiel kein Groschen. Bis Petrus sagte, einfach im Namen Jesus steh auf und wandle. Und er wurde sehend, dass Glück aus mehr besteht als nur Geld und irdische Besitztümer und was auch immer ist. So, ich habe das Wissen oder versuche das Wissen weiterzugeben, wie man den Leuten hilft, Selbsthilfe. Steh auf und wandle, denn der Herr ist mit dir. Gott hat dir die Füße gegeben zum Laufen und nicht zum Sitzen, da ein Schneider sitzt oder also betteln und so weiter. Spring und lauf. Wir sollten unsere Füße gebrauchen, unsere Hände gebrauchen, unsere Zunge gebrauchen, unser Herz gebrauchen, unser Leben gebrauchen und dem Herrn dienen. Petrus gab dem Lahmen das, was er wirklich brauchte, Selbsterkenntnis. Du kannst, wenn du willst. Und du glaubst gar nicht, zu was der Mensch fähig ist, wenn er was will. Und wenn Not ist. In San Francisco, als dieses große Erdbeben war, da war in einem Heim waren Insassen in Rollstühlen und so weiter, die waren gelähmt. Und da war dieses große Erdbeben und die waren über Jahre, Jahrzehnte gelebt und als das Erdbeben war, kamen alle rausgelaufen, ohne Rollstühle. Weißt, wenn Not ist, du bist zu unmöglichen Dingen fähig, wozu du alles gar nicht denkst. Oder wenn du in Krise kommst, entwickelst du so ein Potenzial. Deshalb ist es so wichtig, was der Petrus dem Lahmen hier gab. Er gab Selbstbewusstsein und er gab Hilfe zur Selbsthilfe. Und er sprang und er hörte nicht mehr auf, Gott zu loben und zu preisen. Menschen sind Bettler und sie machen sich gerne von Menschen abhängig, von fremder Hilfe, von fremden Menschen, von Ämtern und Behörden oder Gemeinden und von Pastoren und geistlichen Menschen. Sie trauen sich selbst nichts mehr zu. Gott sagt, trau dir mal was zu. Sie verleugnen das Göttliche in ihnen. Sie dienen fremden Göttern. Sie beten dann den Arzt und den Professor. Wenn ich so manchmal höre, ach, ich habe jetzt einen guten Doktor gefunden. Und nach Wochen, Monaten, Jahren sagt er, oh, der hat mich so verschandelt. Ich habe gerade diese Tage mit jemandem gesprochen, der hat Hüftoperationen gemacht und so weiter. Der hat geglaubt, sie hat jetzt das Patent gefunden, der Doktor, der hat so eine gute Hand und so weiter. Und jetzt stöhnt und jammert sie und sagt, als du weißt, hätte ich bloß diese Operation nicht gemacht. Nur nebenbei. Wir sollen erlöst werden von diesen Doktoren und Professoren und Göttern in Weiß, denn sie sind auch nicht Herrgott. Wenn Gott keine Gnade schenkt, gelingt es nicht. Deshalb an Gottes Gnade ist alles gelegen. Viele Menschen sind von Medikamenten, Drogen und Alkohol abhängig. Sie sind elende Sklaven von diesen äußeren Dingen. Darüber will ich sprechen. Diene und dir wird Gott dienen. Fang an, was zu tun. Fang an, was zu geben von deinem persönlichen Leben. Und ich möchte heute auch über die Kinder Israel in Ägypten sprechen. Die Kinder Israel waren dem Pharao ausgeliefert. Und dann kommt Moses und sagt, komm, lass mein Volk gehen. Dass wir in der Wüste ein Fest dem Herrn zur Ehre machen. Und Pharao hat die Leute versklavt zur Ziegelproduktion. Und die wären ohne Gottes Hilfe nie aus diesem Teufelskreis rausgekommen. Aber Gott hat den Moses berufen. Und schau, wie Gott arbeitet manchmal. Viele Menschen sind total von der Situation abhängig, sind irgendwie hineingeraten. Aber die Kinder Israel, die sind nur dorthin gegangen, weil Josef verkauft war. Und weil sie Not hatten, weil ja eine Dürre im Lande war und weil es die Führung Gottes so war. Aber Gott wollte nicht, dass sie dort ewig bleiben. Gott wollte sie wieder rausführen. So, wir müssen immer auf die Führung Gottes achten. Wie gebraucht uns Gott? Wie führt uns Gott? Eine andere Situation, die mir zu denken gab, ist in 1. Könige 17, Vers 16. Da ist die Witwe in Sarepta. Das Mehl ist alle, das Öl hört auch beinahe auf, da fließt nichts mehr, da ist nichts mehr da. Und dann kommt noch der Elia und er sagt, du back mir einen Kuchen. Widerspruch. Es ist Widerspruch, ich diene und so weiter. Und dann wird man schon sehen, was da passiert. Und er will auch noch was, dieser Elia. So ist Gott. Wie erreiche ich was? Wie erlebe ich etwas? Wie komme ich zu etwas? Die Frau muss lernen, aus ihrem Leben was zu machen. Und der Herr hat der Witwe geboten, lese ich in der Bibel, einer Witwe geboten, den Elia zu versorgen. Fantastisch. Aber der hat selber nichts. Gott muss uns manchmal gebieten, auch wenn wir nichts haben und wir werden zu etwas gemacht und wir werden von Gott gesegnet, dass wir es tun können, in aller Schwachheit, wenn wir es richtig machen. Wenn wir es richtig machen. Diene und ja, geh vorwärts und werde bedient von Gott. Und diese Frau muss lernen, über sich selbst hinauszuwachsen. Da kommt dieser Prophet Elia und sagt, was machst du hier? Ja, ich sammle Holz, meinen Sohn und meine Tochter und für mich selber und wir werden den letzten Kuchen backen und wir werden sterben. Dann sagt er, prima, back den Kuchen und mach mir zuerst. Und das ist ein Geheimnis. Mach Gott zuerst etwas. Diene Gott zuerst. Und ich meine nicht den Menschen Elia, sondern dem Herrn dienen. Das ist ein Geheimnis. Das muss man lernen und herausfinden. Ohne Herausforderung wird nichts aus unserem Leben. Was, wer etwas haben will, der muss einfach lernen, zu geben, zu dienen und für andere da zu sein. Das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis verrate ich heute Abend. Du wirst gesegnet, wenn du andere segnest. Dir wird gedient, wenn du anfängst, anderen zu dienen. Stärke andere und du wirst selber gestärkt. Und so weiter, gib und es wird dir gegeben werden. Du wirst geheilt und du wirst gesund, wenn du andere heilst. Sagst du, wie bitte? Doch, hilft das dem, dem schlechter geht wie dir, dass der auf die Beine kommt. Dass der vorwärts kommt und dass es ihm geholfen wird. Wer etwas also haben will, dann musst du erst etwas für andere tun. Das ist das Geheimnis, das ich hier verrate. Beziehungsweise für Gott, nicht für den Menschen, nicht für die Witwe und auch nicht für irgendwelche frommen Menschen. Nein, für den Herrn. Was wir tun, sollen wir für den Herrn tun. Wer nichts für Gott tut, für den kann auch Gott nichts tun. Du musst wissen, was Gott von dir will und was er braucht. Und dieser Herr hat der Witwe gesagt, geh zu, der Elia wird kommen, pass auf, morgen passiert etwas, da kommt ein Mann vorbei. Sie wusste vielleicht gar nicht von Elia, denn sie war im Ausland. Da wird der Elia vorbeikommen und der Mann Gottes und diene ihm und du wirst versorgt werden. Aber wir haben selber nichts. Und Gott hat sie nicht gesagt, geh zur Bank und nimm Kredit auf. Sondern, pass auf, da wird ein Wunder passieren. Da wird ein Wunder passieren. Und wir müssen wissen, wie passieren Wunder. Die meisten Leute haben noch nicht gelernt, wie man Wunder macht. Sind schon Jahrzehnte gläubig und die haben noch nie ein Wunder vollbracht. Und ich möchte, dass du mit Gottes Hilfe heute lernst, Wunder zu vollbringen in deinem Leben. Heilungen zu vollbringen, Befreiungen zu bewirken, was auch immer ist. Und Gott will uns hier zeigen, etwas, wie man etwas tut, wie man dient und wie man dann von Gott aus bedient wird. Oft fühlen wir uns so unzulänglich. Ach, mein Leben ist so sinnlos, so leer. Ich habe keine Aufgaben. Ach, ich weiß gar nicht, wie es mit mir weitergehen soll und so weiter. So viele Leute jammern und stöhnen, weil sie nicht rausgefunden haben, wie dient man. Wir sind Diener. Wir müssen nur das tun, was Gott uns sagt und aufträgt. Mehr nicht. Wir sind nicht beauftragt, alles fertig zu machen, komplett zu machen, perfekt zu machen. Nein, wir müssen nur das tun, was uns geboten wird. Und ich habe da selbst der Witwe geboten, dich zu versorgen, Elia, dass man sich auch gefallen lässt von einer Witwe. Eigentlich ist es eine Schande, der Elia sollte die Witwe versorgen und nicht die Witwe ihn. Eigentlich so paradox. Gott will, dass wir unsere Fähigkeiten einsetzen und gebrauchen für arme Menschen, für schwache Menschen, für kranke Menschen, wie es auch immer sein. Für Gott ist nur unsere Verfügbarkeit wichtig. Bist du, bin ich verfügbar, wenn er zu uns redet? Sind wir verfügbar, das zu geben, weiterzugeben, was wir haben, was ich selber habe, was ich selber bin, was ich selber kann? Elia war nur ein Mensch, so wie du und ich, steht es einmal im Neuen Testament. Er war aber ein Mann Gottes, er hat Gott gedient. Er wurde von Gott für eine lange Zeit, 18 Monate, von den Raben versorgt, dort am Wasserbach. Aber Gott hat jetzt gesagt, jetzt geht's weiter. Du bleibst nicht immer, dass du übernatürlich von Raben versorgt wirst. Es ist so schön, von Raben versorgt zu werden. Du sollst von der Witwe versorgt werden, Elia. Das ist eine ganz andere Dimension. Und er tat, was Gott ihm sagte. Er machte sich auf und geht nach Sidon und erlebt, wie er dort 18 Monate von dieser Witwe versorgt wird, auf übernatürliche Art und Weise. Das Mehl hörte nicht auf und das Öl hörte nicht auf. Übernatürlich versorgt in dieser kleinen Stadt Sidon bei dieser armen Witwe. 18 Monate. Weil Gott mit ihm gesprochen hatte. Und Gott hat ihm gesagt, Elia, sie wird dich versorgen. Und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch die Mittel, dass wir das auch erfüllen können, dass wir einfach unser Dienst vollführen können. Die Witwe diente dem Elia, weil Gott ihr das schon vorher gesagt hatte. Wir müssen niemand dienen, wenn Gott uns nicht vorher sagte. Aber plötzlich haben wir vielleicht im Herzen, ich sollte mal was tun, ich sollte den Armen mal helfen, oder ich sollte mal den Flüchtlingen helfen, oder ich sollte mal den Ausländern was tun und so weiter. Wir kriegen so aufs Herz, wir sollen für die Schwachen da sein. Oder so wie uns, wie jetzt eine Schwester hier in der Gemeinde, die hat gesagt, ich möchte mal für die Leute, die kein Internet haben, kein Smartphone haben, ich möchte CDs brennen für die Geschwister, die kein Internet haben. Und viele alte Leute haben kein Internet und kein Smartphone und die können es auch gar nicht bedienen, aber die können in einem DVD-Player Knopf drücken und eine CD reinlegen. Oder die Angehörige können eine CD reinlegen. Und sie verschickt es auch kostenlos. Und sie hat eine Schwester das angerufen und angeboten, ich schicke es, darf ich das schicken? Wir wollen ja niemand uns aufdrängen. Dann sagte, ich bin so froh, ich wäre so gerne beim Herrn Matthäus im Gottesdienst, aber es ist zu weit weg. Es ist zu weit weg. Und ich kann mit über 80 Jahren nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und mein Sohn ist auch so krank und gebrechlich und dergleichen. Aber ich bin so froh, dass sowas wieder eingerichtet wird. Weißt du, Menschen sind froh und die haben schon gebetet. Wie könnte ich Gottes Wort hören? Wie könnte ich mehr vom Wort Gottes hören? So, du sollst nur dienen und das tun, was Gott dir angewiesen hat. Ohne Anweisung Gottes solltest du auch gar keinen Finger krumm machen. Verstehst du? Ohne Anweisung Gottes sollst du nicht einmal den Finger krumm machen. Dann brichst du noch die Hand oder den Finger. Und manchmal ist es, dass Gott solche Dinge zulässt. Weil wenn wir Dinge tun, die Gott uns gar nicht geboten hat, in aller Liebe. Ich habe schon die merkwürdigsten Dinge erlebt. Weißt du, dass Leute plötzlich, da kommen sie mit einem Gips in die Gemeinde. Und ich frage, was ist da los? Die haben mir die Hand gebrochen. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Ja, ich weiß schon. Die meisten Leute wissen, warum sie sich die Arme und den Fuß brechen. Entweder sind sie krumme Wege gegangen oder haben sie Dinge getan, die Gott gar nicht geboten hat zu tun. Nur nebenbei. Wir sollen nur das tun, was der Wille Gottes ist. Da wird uns so viel Leid, so viel Elend erspart. Viele wollen Gott dienen, weil die Not da ist. Weißt du, wir sollen herausfinden, warum wollen wir Gott dienen? Ja, da gibt's keine CDs oder die Menschen können die Predigt nicht hören. Nicht die Not muss uns motivieren. Und nicht die Bedürfnisse und nicht irgendwelche Notlage, sondern die Stimme Gottes, weil Gott es geboten hat. Andere wollen Gott dienen, weil sie sich profilieren wollen. Aus irgendwelchen menschlichen und humanistischen Gründen, damit sie gesehen werden, damit sie einen Orden bekommen oder damit sie irgendwie ausgezeichnet werden. Nein, die Witwe selbst war am Verhungern. Bei ihr ging's und lief selbst nichts mehr. Aber sie sagte, Herr, wenn du mich gebrauchen kannst, gebrauche mich mit dem Wenigen, was ich habe. Mit dem Bisschen. Gebrauche mich. Und sie brauchte die Hilfe Gottes, bevor sie dienen konnte. Und Geschwister, bevor wir dienen können, müssen wir selber so arm sein, dass uns eigentlich Gott zuerst mal dienen muss. Dass Gott uns zuerst mal segnen muss, damit wir etwas haben und etwas tun können. Also beide, Elia und die Witwe, sie haben Gott gehorcht. Der eine ist im Glauben zu der Witwe gegangen und der andere hat im Glauben einen Kuchen gebacken. Und das Ergebnis war, dass sie während der ganzen Dürre genug Mehl und genug Öl hatten und gut versorgt waren und genug Energie und Kraft hatten. Und beide waren total von Gott abhängig. Wie dient man? Und wie wird man bedient? Indem man von Gott total abhängig ist. Ich brauche dich, oh ich brauche dich. Jesus, ja ich brauche dich, singen wir manchmal. Denn ohne dich kann ich gar nichts tun. Beide handelten nicht aus Angst und Panik und beide handelten nicht aus Verzweiflung und irgendwie aus irgendeiner Not, Durst. Nein. Sie waren am Ende, aber Gott hat ihnen das geboten. Und in meiner Bibel heißt es, Gott sagt zu Elia, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Ich habe dort jemand geboten, dich finanziell zu unterstützen. Ich habe dir jemand geboten, für dich zu beten. Ich habe jemand geboten, dass diese Person dich besucht und mit dir zum Arzt geht oder was auch immer sein mag. Und dieser Elia ließ sich gefallen. Wenn Gott uns dienen will, wir müssen uns manchmal gefallen lassen, von einer Witwe bedienen zu lassen, von irgendjemandem, der selbst Hilfe braucht und keine hat. Für mich gefällt das Wort Gelassenheit. Gelassenheit vertreibt jede Angst. Und das Verlassen, dieses absolute Verlassen auf das Wort Gottes, das ist, was uns weiterbringt. Einfach, Gott hat es gesagt, das selbst habe ich einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Gott segnet beide, die gehorsam sind. Ungehorsame segnet Gott gar nicht. Kannst du so fromm sein, wie du willst, aber gehorsam ist es. Und deshalb hat die Witwe und Elia überlebt, weil sie gehorchten. Da heißt es natürlich, ja, in Israel gab es genug Witwen, aber es gab wenig gehorsame Witwen. Es gab wenig gehorsame Witwen, da musste der liebe Gott ins Ausland gehen, um jemanden zu finden, der hier diesen Propheten unterstützt. Und ich erlebe das immer wieder. Als wir nach Berlin kamen, haben wir von Gott ein Wort bekommen. Ich war zuerst mal entsetzt und schockiert. Da hieß es in einer Prophetie, Ausländer werden deine Gemeinde bauen. Ausländer. Und dann habe ich mal in der Gemeinde rumgefragt, also als wir dann die Gemeinde hatten, wir haben 11 verschiedene Nationalitäten gehabt. Ausländer. Amerikaner, Farbige und was weiß ich. Ausländer werden deine Gemeinde bauen. Gott benutzt Ausländer, weil die Inländer nicht fähig sind und nicht wollen. Die sind zu fein. Wer macht bei uns die Müllabfuhr? Oder wer macht die Drecksarbeit? Es sind Ausländer. Und genauso ist, wer Gott dienen will, muss auch bereit sein, Drecksarbeit zu machen. Da kamen die Türken. Und jetzt schimpfen wir auf die Türken. Und die wollen nicht mehr nach Hause gehen. Die machen sich so heimisch. Gott möge die Türken segnen. Aber die kamen, weil niemand machen wollte. Und es gab genug Leute, es gab genug Arbeitslose, die hätten das alles machen können. Gott gab uns Verstand und Gott gab uns Weisheit und die Mittel dazu, um ein Haus zu bauen, aber bauen müssen wir selber. Wir müssen das benutzen, was wir haben, das einsetzen und gebrauchen. So, das erlebe ich das immer wieder. Dienen und bedient werden. Das Haus entsteht nicht von selbst. Gemeinde entsteht nicht von selbst. Reich Gottes entsteht nicht von selbst. Auch wenn der Heilige Geist hilft. Und wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Aber er braucht Mitarbeiter. Wenn wir die göttliche Ausrüstung nicht gebrauchen und benutzen, dann kann Gott uns nicht helfen, kann Gott uns nicht segnen, kann Gott uns nicht mit uns sein. Wir sollen das wenige, das bisschen, was wir haben, gebrauchen. Und ich möchte heute, dass du mit der Hilfe Gottes entdeckst, wozu bin ich geschaffen? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Vielleicht bin ich auch nur eine Witwe, die den Propheten versorgt. Und da, wem wir dienen, dessen Lohn bekommen wir. Nur nebenbei. Und in 2. Mose 7, Vers 1 heißt es, und der Herr sprach zu Moses, jetzt die Berufung Moses, siehe, ich habe dich zu einem Gott gemacht. Hör mal, so hart, so tiefschürfend. Ich habe dich zu einem Gott gemacht und dich gesetzt über Pharao und Aaron, dein Bruder soll dein Prophet sein. Wir haben diese Stelle gelesen, aber hier, mir fällt es auf, was Gott sagt, ich habe dich zu einem Gott gemacht. Zu einem Gott. Viele Menschen wollen Gott dienen, aber sie wissen nicht, wer für ihn zu Gott gemacht worden ist. Der Moses war zu Gott gemacht für den Pharao und für seinen Bruder Aaron. Gott muss zuerst mal uns dienen und uns die Augen öffnen. Wer ist mein Gott? Wer dient Gott? Und Jesus sagt, was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist Gott dienen. Ich habe dich zu Gott gemacht. Und du weißt gar nicht, vielleicht bist du ein Messias. Oder vielleicht bist du eine Gesalbte. Und das weiß gar nicht. Ich habe dich zu Gott gemacht. Gott muss uns zuerst mal die Augen öffnen, bevor wir dienen oder bevor wir Dienst in Anspruch nehmen. Jeder, der Gott dient, hat eine Berufung und braucht noch andere, die ihn unterstützen. Du hast vielleicht die Vision, du hast die Leitung, die Führung, das, ja, und die Kraft und die Energie, das durchzuziehen, aber du brauchst die mitziehen und mittragen. Wir müssen in dem Dienst Gottes auch eingestellt werden. Ich habe dich zu Gott gemacht über Pharao und über deinen Bruder Aaron. Der soll dein Prophet sein. Man kann nicht einfach nur x-beliebig einer Firma dienen. Man muss zuerst mal in der Firma eingestellt werden. Und man muss dann seinen Platz zugewiesen bekommen haben. Wenn man Gott dienen will, braucht man eine Berufung, braucht man die Erlaubnis vom Chef, dies an dieser Maschine zu stehen. Man muss sich auch an dieser Maschine auskennen. Das ist im Geschäft draußen so. Man muss seine Gaben und Talente einsetzen, was man auch hat und was man kann. Zuerst wird man gefragt, was können Sie? Was können Sie? Vielleicht kannst du nur zuhören. Vielleicht kannst du nur singen. Vielleicht kannst du nur mitbeten. David Moody hat einmal gesagt, ich wäre heute nicht so erfolgreich in meinem Dienst, er war ein großer amerikanischer Evangelist. Meistens hatte er immer zwei Schwestern gehabt, die unter der Tribüne unten eine Gebetsecke hatten und die haben gebetet, während Mode oben predigte auf der Bühne. Und ohne diese beiden Gebetsschwestern wäre Mode nie Mode geworden. Wir brauchen Gebetsträger, wir brauchen betende Menschen. Die können vielleicht nicht predigen, aber die können beten. Diese Witwe hier wird dich versorgen. Gott hat jeden von uns eine Stärke und Kräfte und Elemente gegeben, was wir einsetzen sollen, gebrauchen und so weiter. Und wir müssen sehen, wir sind wie Glieder im Leib Jesu Christi. Jedes Glied muss funktionieren. Und wie wenn ein Glied dem Körper den Gehorsam verweigert, dann nennt man Geisteskrankheit. Verstehst du? Das ist Ungehorsam. Geisteskrankheit ist nichts anderes als Ungehorsam. Da macht die Hand nicht, was der Kopf will. Also das ist ungehorsam. Und wir sind berufen, sein Reich zu bauen, uns in das Reich Gottes einzubringen, jeder mit der Gabe, wie er hat. Jemand hat einmal gesagt, wenn du nicht ein guter Baum sein, dann sei wenigstens ein guter Strauch. Und wenn du das nicht kannst sein, dann sei wenigstens das, was du bist, eine gute Pflanze, ein gutes Halm oder was auch immer ist, sei etwas ganz, gib dich hin. Und die Frage ist, die ich heute Abend habe, weiß ich, weißt du, was deine und meine Stärken sind? Wozu hat Gott uns geschaffen? Und weißt du, zu welchem Team du jetzt gehörst? In welchem Team, in welchem Arbeitsbereich, in welche Dienste? Deine göttliche Bestimmung ist nicht von dir. Das hast du sogar in der Welt mitgebracht. Einem jeden wird etwas gegeben, auch vom Heiligen Geist. Jeder, der den Heiligen Geist hat, dem einen wird gegeben von dem anderen wird gegeben von jedem, dem anderen wird gegeben von dem anderen. Denk an die Berufung des Moses. Er sollte Israel aus Ägypten befreien. Das war seine Berufung, mehr nicht. Das war seine Berufung. In 2. Mose 6, Vers 30, da heißt es, Moses aber sagte, O Herr, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Wie soll Pharao auf mich hören? Ich bin gar nichts was Besonderes. Ich bin als noch nicht so durch, so geheiligt. Ich bin ja ein Mörder sogar. Lieber Gott, die wissen ja alles, was da passiert ist. Und wenn ich dort jetzt hingehe, die werden mich noch verhaften womöglich. Denn ich habe ja einen Ägypter umgebracht. Obwohl dieser Moses in aller Weisheit Ägyptens ausgebildet war, fühlte sich schwach. Ich habe unbeschnittene Lippen, Herr. Ich kann nicht reden, ich stottere. Oder ich habe einen Frosch im Hals. Oder was auch ist. Ich bin nicht so beredet, nicht so schlagfertig. Schon 40 Jahre bei den Schafen. Immer nur den ganzen Tag diese Musik da. Von der Weide. Moses konnte Gottes Stimme hören. Er konnte ein guter Führer sein, aber er war kein großer Redner. Der war kein großer Redner. Seine Lippen waren unbeschnitten, der war ungeschliffen, würde ich heute sagen. Ungeschickt im Sprechen. Er war kein guter Kommunikator. Er war ein Mann des Mutes und der Tatkraft. Er konnte sich durchsetzen, ins Wasser schlagen und er konnte vorwärts marschieren. Er konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden, aber er konnte nicht sprechen. Du brauchst deinen Bruder Aaron. Und so, jeder von uns braucht immer einen Bruder Aaron, Schwester Aaron oder Schwester Miriam, wer es auch immer ist. Und Moses hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Wir wissen ja, er tötete den Ägypter und als er den Hebräer dann misshandelte und als er nach Midian ankam, da sieht er, wie die Mädels da von den anderen Hirten belästigt werden. Und da setzt sie sich auch ein, du, die Mädels waren zuerst da, die kriegen zuerst das Wasser vom Brunnen. Er war ein Gerechtigkeitsmensch. Und vielleicht haben wir auch etwas von Gerechtigkeitssinn, wozu Gott uns berufen hat. Er war von Natur stark, hatte eine starke Natur, war wahrscheinlich auch sehr einflößend, so ein einflößend Charakter. Er konnte ja als ehemaliger Pharao auftreten und sagen, halt, pass auf. Und schon die Hirten sprangen zur Seite. Er war ein Beschützer und Befreier der Unterdrückten. Vielleicht sind wir auch noch so weit, dass wir die unterdrückten Sklaven, die Frauen und so weiter verteidigen. Aber er war kein guter Kommunikator, ein Sprecher. Und Gott erwählte Moses schon im Mutterschoß, hat er ihm diesen Sinn gegeben, eine prophetische Gabe. Und sobald Moses verstanden hatte, dass Gott ihn nicht aufforderte, aufzustehen und groß in Vollmacht vor dem Pharao zu treten und zu reden. Nein, er sagte nur, dein Bruder Aaron soll dein Sprecher sein. Dein Bruder Aaron, den sollst du annehmen. Der ist 3 Jahre älter. Ist auch komisch. Wir müssen auch manchmal respektieren, wenn jemand älter ist, dein älterer Bruder, der wird für dich sprechen. Und Aaron war ein sehr guter Kommunikator. In 2. Mose 7, Vers 2 lesen wir, du sollst alles reden, was ich dir befohlen habe, und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israels aus seinem Land ziehen lässt. Und der Aaron soll reden, nicht der Moses. Du siehst, der Moses ist eigentlich berufen als Befreier, aber er soll nur dem Aaron sagen. Aaron sagt dem Pharao das und das. Aaron war, ja, auch sehr stark im Auftreten, er konnte reden, war ein Redner, ein Sprecher, aber er war kein Prophet. Und er konnte auch keine Wunder vollbringen. Und er konnte Wunder vollbringen nur zusammen mit seinem Bruder Moses. Und du sagst vielleicht auch, ich habe noch kein Wunder getan, ich habe noch kein Wunder vollbracht. Du kannst nur Wunder vollbringen in Zusammenarbeit mit jemand anders, den Gott auf deiner Seite gestellt hat. Ob der da passt oder nicht. Und ich denke oft, wie bei uns die Arbeit angefangen hat in Berlin. Plötzlich durch Zufall höre ich von Billy Smith, sehe ich ihn, und wir beide konnten 26 Jahre unheimlich viel bewirken hier in dieser Stadt, weil Gott uns beide zusammengeführt hat. Der eine hat das gemacht und der andere konnte organisieren und konnte planen und so weiter, und der andere konnte für Kranke beten. Und das hat er getan mit seinem Dienst. Und ich denke, so ist es, wie Gott einen führt und leitet. Und wir sollen einander uns annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Der Herr, hier 2. Mose 7, Vers 8, da heißt es, und der Herr sprach zu Moses und Aaron, wenn der Pharao zu euch redet und sagen wird, weist euch durch ein Wunder aus, macht was vor, zeigt, wer hat euch berufen, dann sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf vor ihm hin und zum Pharao und sag, und eure Zauberer sollen das auch machen. Und dann werden die Stäbe zu Schlangen. Und du siehst, was in der Geschichte passiert. Und dann erst in Zusammenarbeit mit Bruder Moses wurde Aaron effektiv, konnte Wunder vollbringen. Nimm deinen Stab und schmeiß hin. Was wäre passiert, wenn Aaron das von sich selbst gemacht hätte? Da wäre kein Wunder passiert. Und Moses hätte auch nichts erreicht. Und Israel wäre immer noch in Ägypten bis heute. Das wäre Vermessenheit gewesen. Und die beiden hätten, oder der Aaron hätte nur Unheil angerichtet, wenn er von sich ausgetan hätte. Aber Gott hat Moses benutzt, um Aaron zu sagen, schmeiß deinen Stab hin und du wirst sehen, was da passiert. Aarons Stärke, und das ist aus der Geschichte, was ich hier lerne, bestand nicht darin, seinen eigenen Dienst und seine eigene Einzelshow abzuziehen und Wunder zu vollbringen, sondern in Zusammenarbeit mit Bruder Moses. Seine gottgegebene Stärke war die Unterstützung seines Bruders. Und so ist auch heute, diene und du, es wird dir gedient und du bist effektiv und wirkungsvoll in deiner Berufung. So viele Menschen, das macht mich so traurig in Berlin, ich bin schon 30 Jahre hier und ich erlebe immer wieder, viele Christen sind gar nicht effektiv. Die sagen, warum gebraucht mich Gott, warum habe ich keine Salbung? Arbeite mit anderen zusammen und du wirst Wunder über Wunder erleben. Fang an zu dienen mit anderen Brüdern und Schwestern, die das andere haben, was du nicht hast. Du hast vielleicht noch ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl in deiner Kammer. Und der andere hat diese prophetische Gabe. Einer hat die Gabe der Heilung und Wunder und so weiter. Und ich bin auch so dankbar für meine Frau gewesen. Fast 50 Jahre haben wir zusammen hier Reich Gottes gebaut in Deutschland, in Stuttgart, Heilbronn und wo auch immer überall. Und wir haben uns ganz toll ergänzt. Das, was ich nicht konnte, konnte sie. Und was sie nicht konnte, konnte ich. Sie war sehr ängstlich, sehr, sehr, sehr ängstlich. Und sie, oh, kann man das, geht das, funktioniert das? Och, mir war das vollkommen egal. Ich bin durch dick und dünn gegangen. Und wenn es nichts war, mache ich morgen wieder was anderes. Und so haben wir uns gegenseitig ergänzt. Und sie war so für mich mein Aaron. Nur als Beispiel, nur als Beispiel. Und das ist so wichtig. Und weißt du, man vermisst diese Partner und Partnerschaften. Und Gott hat sogar in der Bibel gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deshalb hat Gott dem Adam eine Eva gegeben, eine Gehilfin, die sich gegenseitig ergänzt haben. Was wäre aus dem Paradies geworden, was wäre aus der Menschheit geworden, wenn die Eva nicht da war, wäre, wenn ja Adam diese Eva nicht angenommen hätte. Wenn er einfach gesagt hätte, nö, das mache ich alles allein. Gott braucht keine Einzelkämpfer. Gott braucht Menschen, die kooperativ sind, die zusammenarbeiten mit anderen. Die anderen annehmen. Die anderen müssen nicht perfekt sein. Wir glauben immer, der andere muss perfekt sein. Nein, der Aaron war nicht perfekt. Schau den Aaron an. Der hat sogar das goldene Kalb gemacht. Und hat die Israeliten das goldene Kalb anbieten lassen und, oder vor dem goldenen Kalb tanzen lassen. Das war der Aaron. Der hat Fehler gemacht. Aber das war, und du siehst, er hat Fehler gemacht, weil Moses nicht unten war. Weil Moses da mit dem lieben Gott gesprochen hat und auf dem Berg oben war. Und das war, deshalb hat er Dummheiten gemacht. Und wir machen Dummheiten, und Moses hat auch Dummheiten gemacht, weil er den Aaron nicht hatte. Da kommt er runter und sieht, wie das Volk den Götzen anbetet. Dann nimmt er die Tafel und zerschlägt. Was wären die steinernen Tafeln für wert? Wie wertvoll wären sie, die Museen würden sich reißen, von Gottes Finger geschrieben, die Gesetze, die 10 Gebote, aber nein, er zertrümmert alles. Du siehst, wenn jemand einzeln ist, allein dient, der macht mehr Schaden als Nutzen. Und dann muss wieder Gott von vorne anfangen, dann muss Moses nochmals raufgehen und dann muss er noch einmal alles selber schreiben und alles selber machen. Also es ist so wichtig, die Berufung anzunehmen, und das ist, wenn wir die Gott gegebenen Gefäße nicht annehmen, dann verpassen wir unsere Berufung. Verpassen wir unsere Berufung. Du solltest nicht mehr tun als das, was Gott dir sagt. Nimm deinen Bruder. Dein Bruder soll dein Prophet sein. Und überleg einmal, wer sollte dir und mir oder uns dienen? Mose hatte zunächst Angst, weil er annahm, dass der Allmächtige von ihm etwas verlangte, was er nicht konnte. Aber da war schon der Bruder da. Da heißt es, dein Bruder Aaron geht dir entgegen. Der wartet nur drauf, dass er gebraucht wird, dass er eine Chance hat, dass er eine Möglichkeit hat. So ist es so wichtig, dass wir der Weisheit Gottes vertrauen in seiner Wahl, dass er alles richtig macht, dass er die richtigen Leute zusammenführt. Mein Bruder Aaron, der 3 Jahre älter ist. Weißt du? Aber das ist unser Vater. Er verlangt von uns nie mehr als das, was wir können und sollen. Dein Bruder Aaron, das ist dein Blut. Aaron war sein Blut. Epheser Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es einmal, jedem Einzelnen von uns ist eine Gnadengabe gegeben, nach dem Maß der Gabe Gottes, die er einem jeden gegeben hat. Jeder hat etwas, und das bringen wir schon mit auf diese Welt. Eine Vision oder ein Charakterzug, eine Wesen der Persönlichkeit. Jedem wird etwas gegeben. Und du hast eine Vision für deine Berufung. Und du kannst nur deine Berufung erfüllen, wenn du einen Aaron hast oder einen Moses an deiner Seite. In 2. Mose 25, Vers 40 lese ich, und achte sorgfältig darauf, für eine andere Phase, was hier passiert im Dienst Gottes im Alten Testament an der Stiftshütte. Und achte, Moses, ganz genau darauf, dass alles nach dem Vorbild gemacht wird, was ich dir auf dem Berg gezeigt habe. Und das ist der Einsatz von diesen beiden Dienern Gottes, ganz besonders Bassael als Miterbauer der Stiftshütte Gottes. Moses bekam die Vision. Aber Vision allein reicht nicht aus. Viele Menschen haben Visionen von ihrem persönlichen Leben, was Gott alles will, was Gott alles machen möchte und so weiter. Die ganzen Gebrauchsgegenstände, die der Heilige Geist schaffen möchte, ja, in der Gemeinde und so weiter. Aber sie haben keinen Dunst. Sie haben überhaupt keine Vorstellung, was Gott alles aus ihrem Leben machen möchte. Und zu diesem Zweck schenkt Gott immer Teammitglieder. Die sind auch schon vollständig zugerüstet. Und dieser Bassael eigentlich an Ziegelproduktionen drin steckte, bisher nie was Großes getan hatte. Aber Gott hat ihn befähigt. Und Gott sagt, ich habe ihm die Gabe gegeben und Anweisungen gegeben, alle schönen, guten Arbeiten zu machen mit Gold, mit Silber, mit Holz und mit Ziegenfällen, was auch immer ist. Dieser Bassael, das sehen wir, wurde von Gott beauftragt. Und er bekam auch die Anweisung, melde dich bei Moses, dass du ihm hilfst, die Stiftshütte so zu bauen. Und das war Moses hier in seiner Position, er war nur ein Leiter, er war nur der Visionär, er hatte nur die Prophetie. So wird's gemacht. Er hat geschaut, wie es sollte, und er hat genau geguckt, und machen die Brüder auch so, wie es sein sollten. Bassael war berufen, seine gottgegebene Gaben, Talente zu gebrauchen, um die Vision Moses zu verwirklichen und nicht seine eigene Vision. Es gibt so viele Menschen, die kochen ihre eigene Süppchen. Und die Deutschen sind ganz schlimm. Es tut mir so leid, das zu sagen. Sobald sie die Bibel lesen können, ein bisschen was von der Bibel verstehen, machen sie gleich ihre eigene Gemeinde auf. Oder einen Hauskreis oder sonst was. Ich habe jemand hier in Berlin, der auch so schlau war. Ich habe gesagt, greif nicht ein fremdes Amt. Ja, das war aus dem Osten, kam dieser liebe Bruder. Er war ein lieber Bruder, ein netter Bruder. Und er fing an, dann Leute sogar in Weißensee im Brunnen zu taufen oder im Springbrunnen zu taufen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, Taufe, das ist nicht deine Sache, ist ja denn, du hast von Gott einen Auftrag. Und eine Gemeinde zu bauen, nein, das nehme ich mir selbst in Anspruch. Und so weiter. Und was ist geworden? Er ist schwer krank geworden. Gott lässt sich nicht missbrauchen und lässt sich nicht verspotten. Er hat seine Ordnung, auch in der Gemeinde Jesu. Das kann sein, dass du jemandem Auftrag gibst, tauf diesen Bruder oder tauf die Schwester im Springbrunnen. In 2. Mose 31, Vers 1 und folgende Verse lese ich. Und der Herr redete mit Moses und sprach, siehe, ich habe Bassalel mit dem Namen berufen, also hier ganz persönlich den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, der die Arme von Moses unterstützte aus dem Stamm Juda. Ich habe ihn berufen und ich habe ihn meinen Geist gegeben und ihn erfüllt mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit jede Arbeit zu tun. Du siehst, man braucht Berufung zu dienen. Man braucht zuerst mal den Geist Gottes, man braucht Weisheit, man braucht Verstand, man braucht Erkenntnis, man braucht Geschicklichkeit. Jede Arbeit zu tun. Ohne den Heiligen Geist läuft nicht. Deshalb, wir sollen uns auch immer wieder fragen, hat diese Person den Heiligen Geist? Die Pfingstler haben früher eine Regel gehabt und schade, dass sie das nicht mehr haben, so wie heute. In vielen Pfingstgemeinden, da darf jeder Hinz und Kunz und Müller und Meier predigen. Früher wurde gefragt, hat der Bruder den Heiligen Geist bekommen? Und dann musstest du ankreuzen, sprichst du auch in Zungen und dergleichen. Das ist so wichtig. Wenn einer das nicht kann, dann kann der Heilige Geist nicht fließen, nicht wirken. Und so, man braucht den Geist Gottes, man braucht Weisheit, man braucht Verstand, man braucht Erkenntnis, man braucht Geschicklichkeit, man braucht Sensibilität, um das Werk Gottes zu tun. Und da heißt es, und Bassalel, der Sohn Uris, der Sohn des Hurs auf seinem Stamm, Juda machte alles, was der Herr dem Moses geboten hatte. Fantastisch. Alles, was der Herr dem Moses geboten hatte, als wenn er seine Gedanken gelesen hätte. 2. Mose 38, Vers 22. Es ist so wichtig, dass jeder Gläubige seinen Platz im Werk Gottes findet. Jeder hat seine eigene Bestimmung, seine eigene Berufung. In ganz verschiedenen Dienstbereichen, im Handwerk, in der Kunst, in ja, Grafik, Malerei, Medien, Wirtschaft, Verwaltung, Musik, Lehre, Kommunikation. Jeder hat einen anderen Dienst. Was würde ich hier heute tun, wenn unser Bruder hinten nicht am Mischpult sitzen würde und meine Predigt aufzeichnen möchte? Weißt du, aber Gott hat uns eingesetzt. Der eine predigt und der andere nimmt die Predigt auf und dann andere setzt es wieder ins Internet. So, der eine singt oder der nächste macht das. Was würde das alles sein, wenn diese Dienste gar nicht da wären? Gott hat jeden Einzelnen berufen. Und in verschiedenen Dienstbereichen. Und deshalb ist es so wichtig, und ich möchte den ganzen lieben Heilungschristen einfach ins Herz schreiben, schließ dich mit Moses, mit Aaron, schließ dich mit den Geschwistern zusammen und baut das Reich Gottes. Das, die Bibel sagt, wir sollen nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit, was alles, was sich gehört, was anständig ist, was normal ist. Nicht denken, ich kann alles. Ich muss euch ehrlich sein, ich kann überhaupt nichts, wenn es darauf ankommt. Ich kann nur predigen, das ist das Einzige, was ich kann. Was ich nicht einmal gelernt habe, aber was ich so nach und nach entwickelt habe, was ich so entwickelt hat mit der Zeit. Ich habe so viel Material gesammelt, ich habe so viel Spaß gehabt einfach an Sammeln. Damals gab es noch keine Computer und da gab es noch und gar nichts, all diese Dinge. Da habe ich eine riesige Kartei gemacht, Kartenkartei, 15 Meter lange Kartei. Ich habe alles, was ich irgendwo gelesen habe, was mir groß geworden ist, einfach aufgeschrieben. Und das sammelt sich, diese Weisheit, Erkenntnis und all diese Dinge. Und heute darf ich aus dem Vollen schöpfen. Nur nebenbei. Die Erfahrungen, die man gemacht hat in der Seelsorge. Und das sind Dinge, man hat Weisheit bekommen, man hat Sensibilität bekommen. Dieser Leiter, der Moses hier jetzt in diesem Fall, wusste, was der Wille Gottes ist, was der Plan Gottes ist. Er kannte den Gottes Plan. Er war auf dem Gebetsberg oben, das hat er gesehen, so will der Herr die Dinge haben. Und jetzt Bassael und später dieser Oholiab, diese beiden Miterbauer der Stiftshütte, macht es so, wie Gott dem Moses gezeigt hat. Und es ist interessant, dass sie in Einklang sind, in Übereinstimmung. Das Wichtigste im Reich Gottes ist Übereinstimmung. Auch wenn es manchmal nicht perfekt und nicht vollkommen ist, diese Übereinstimmung. Dass wir alle den Anweisungen des Herrn folgen und das so machen, wie Gott es will und wie Gott haben möchte. Und das Verbindende ist Liebe. Das Geschmeidige, das Feine. 2. Mose 36, Vers 1. Und Bassalel und Oholiab sind alles Männer mit einem weisen Herzen, mit einem sensiblen Herzen, denen der Herr Weisheit und Verstand eingegeben hat. Das haben sie nicht gelernt. Gott hat es ihnen eingegeben, damit sie die ganze Arbeit zum Bau des Heiligtums ausführen könnten oder konnten. Und so machen, wie es der Herr ihnen geboten hatte. Weißt du, Gott muss es eingeben. Moses braucht die Eingebung. Diese beiden Stiftshütteerbauer brauchen die Eingebung, dass sie genau so machen, wie der himmlische Architekt es will. Moses und Aaron haben ja in ihren 80er, also die waren schon über 80, Moses war 80 und Aaron war 83, haben sie den göttlichen Ruf gehört. Manchmal dauert es so lange, bis man kapiert und bis man begreift, was Gott will. Und bisher haben sie nur Leerlauf gehabt in ihrem Leben. Bisher haben sie nie das getan, was sie tun sollten. Und wir werden alt und grau. Und die Frage ist, werden wir auch schlau dabei? Alt und grau, ja. Wir sollten nicht unser Alter als Ausrede verwenden oder unsere Jugend. Ist in der Bibel merkwürdig. Der eine sagt, ich bin zu jung, und der andere sagt vielleicht, ich bin zu alt. Und Gott sagt, sage das nicht. Gott hat es eingegeben, diesen beiden, Aaron und Moses und diesen beiden Erbauer der Stiftshütte. Und wichtig ist für alle, dass sie Gott gehorsam sind und ohne Angst Gott dienen. Diene und du wirst bedient werden vor Gott. Weißt du, wir müssen einfach kapitulieren und sagen, Herr, ich diene dir ohne Angst, ohne Furcht. Und selbst wenn ich was falsch machen würde, der Herr wird mich korrigieren. Und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, Gott korrigiert uns. Du brauchst nicht Korrektur von anderen Leuten, die mögen nett sein, aber die sind Zuchtmeister, die taugen sowieso nicht viel. Und es gibt so viele Zuchtmeister in der Gemeinde Jesu Christi. So, was wir brauchen, ist Väter und Mütter in Christus. Und die Väter, die klopfen manchmal auf die Schulter und sagen, du hast gut gemacht, obwohl du ganz genau weißt, du hast Mist gebaut. Ich weiß nicht, ob es bei dir war, aber bei mir war es oft so. Wenn ich von der Schule kam und habe schlechte Noten heimgebracht, ach, sagt er, du lernst nicht für die Noten, du lernst fürs Leben. Und genau so ist es, wir arbeiten fürs Leben und nicht für die Schule, für die Gemeinde, für die Kirche oder auch nicht mal für den Himmel. Wir lernen für uns selbst. Und da heißt es weiter in 2. Mose 7, Vers 6. Und Moses und Aaron handelten genauso, wie der Herr ihnen geboten hatte. Und genauso handelten sie alle miteinander. Und Moses war 80 Jahre alt und Aaron war 83 Jahre alt, als sie zu diesem Pharao gingen. Der Aaron, dieser Ältere, ist der Sprecher, natürlich. Die meisten von uns haben noch nie ihre Stärke entdeckt. Aaron mit 83, plötzlich tritt er so richtig auf. Lasst uns herausfinden, Geschwister, was unsere Gaben sind, was die Gaben des Geistes sind, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, uns eingegeben hat und wozu er uns Dinge gegeben hat. Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Talente? Was sind unsere Fähigkeiten? Und die müssen sich Gott unterordnen, nicht dem Moses. Moses ist nur ein Diener, der Koordinator. Der muss sich auch verantworten. Hast du auch so alles richtig gemacht? Jeder Einzelne von uns muss vor Gott sich verantworten. Hast du auch so das Reich Gottes gebaut, wie ich wollte? Und Moses Anliegen war, alles zur Ehre Gottes. Machen wir alles zur Ehre Gottes, zu seiner Ehre, sein Reich. Der Grund, warum Visionen und Missionen nicht gelingen, ich kann dir die Wahrheit sagen, ich habe schon so oft beobachtet Dinge, sie klappen nicht, irgendwie fällt alles wieder zusammen. Ist alles nur aufgeputscht und aufgeblasen, weil die benötigten Gefäße und Talente nicht da sind. Da will der eine sich profilieren und der andere will nicht gehorchen. Und so läuft es. Dann ist Zank und Zwietracht. Da kriegen sich einander die Geschwister in die Haare. Da will jeder der Vorsitzende sein und niemand der Nachsitzende. Aber wir brauchen die einen wie die anderen. Das Reich Gottes wird von Menschen gebaut, von schwachen Menschen, von gebrechlichen Menschen. Und jeder sollte seine Fehler erkennen und zugeben. Ich bin nicht vollkommen, du bist nicht vollkommen, wir sind nicht vollkommen. Als ich in Heilbronn anfing zu predigen, meine erste Predigt werde ich nie vergessen. Ich habe gedacht, was werde ich den Leuten erzählen? Also normalerweise hat man in der Gemeinde so Vorstellungsrede. Aber das war gleich mein Einstieg. Und ich habe gesagt, Geschwister, ich werde euch alle enttäuschen. Das war meine erste Predigt. Ich werde euch alle enttäuschen. Der Heiland hat sogar alle enttäuscht. Verstehst du, haben gehofft. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Was ist passiert? Er hängt am Kreuz. Ich werde euch alle enttäuschen. Und ich möchte niemand, dass die Leute auf mich schauen, sondern sie sollen lernen, auf Jesus Christus zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nur nebenbei. Jesus macht uns Mut. Bring dich ein. Und unsere Arbeit ist nicht vergeblich in Gott. Setz dein Leben einfach für Gott ein. Deine Karriere, dein Beruf, deine Fähigkeiten, deine Talente. Du kannst dies, der eine kann jenes. So wie ich mit meiner Frau mich gegenseitig ergänze, wir uns gegenseitig ergänzt haben, wie wir uns in der Gemeinde hier auch immer wieder ergänzen. Dein Leben ist nicht sinnlos. Und viele Menschen kommen und klagen, oh, mein Leben ist so sinnlos. Was soll ich machen? Pastor, bete für mich, dass ich den Willen Gottes für mein Leben erkenne. Ich brauche das gar nicht dazu zu beten. Fang an, das zu tun, was Gott dir gegeben hat. Sei ein Diener. Sei ein Diener, ein Gehilfe. Ich habe mal eine Trauung gehalten und nette Leute. Der Bruder hat sogar mitgepredigt in der Gemeinde, war ein netter Bruder. Und ich habe kein anderes Wort gefunden. Ich habe gebetet und hin und her gedreht und gesagt, nein, Gott, das passt nicht dazu. Und so weiter. Aber ich Mir blieb nichts anderes übrig, als bei der Hochzeit diesen Text zu wählen. Seid Gehilfen zur Freude. Dann kommt er zu mir nach der Predigt und sagt, Bruder Madudes, ich möchte nicht eine Gehilfe von meiner Ruth sein. Und weißt du, was passiert ist? Die sind geschieden heute inzwischen. Ich will nicht ein Gehilfe für meine Ruth sein. So viele Leute, die wollen keine Gehilfen sein. Aber wir sollen uns gegenseitig ergänzen. Denn die Gemeinde ist nicht meine Gemeinde und ist auch nicht deine Gemeinde. Es ist unsere Gemeinde. Es ist unser Werk. Und nicht von dem und jenem, ich will kein Gehilfe sein. Der war so rebellisch und plötzlich entsprang in ihm so Rebellion. Ich will kein Gehilfe sein. Und Gott hat mir einfach das Wort gegeben. Sei ein Gehilfe. Ein Gehilfe für deine Frau. Und liebe Ruth, sei du eine Gehilfin für deinen Mann. Beide wollten das gar nicht. Sie wollten nicht einander dienen. Sie wollten ganz schön glänzen. Oder, oh, dass sie gesegnet sind, dass sie fruchtbar sind und dass sie erfolgreich sind. Was weiß ich. Aber wir sind erst erfolgreich und fruchtbar und gesegnet, wenn wir Gehilfen sind. Einer diene dem anderen. Einer trage des anderen Last. Und die Bibel sagt, zwei sind besser als einer. So, setz dein Leben für Gott ein. Für den Dienst, den er für dein persönliches Leben gegeben hat. Und vielleicht lernst du erst mit 80. Winfried, 75 bist du, 76. Verstehst du, das ist noch 5 Jahre Wartezeit. In aller Liebe, verstehst du, da lernen wir erst, was ist unsere Berufung? Wir sind auf dem Weg dorthin. Wenn du stirbst, und ich muss dir eines sagen, ich habe so viel nachgedacht, ich denke immer viel über Sterben. Nicht nur jetzt erst, dass meine Frau tot ist. Nein, was ist, wenn du tot bist? Da musst du einfach nur ganz ehrlich sagen, wie der eine Mann, für den ich mal hier im Osten, der Ostberlin die Beerdigung halten musste, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Eigentlich, wir leben alle umsonst miteinander. Was nehmen wir mit in die Ewigkeit? Nichts, außer uns selbst. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Du lebst ein sinnloses Leben. Es sei denn, und jetzt pass auf, es sei denn, du lebst für andere Menschen. In den letzten Tagen, als die Heide bei mir noch zu Hause war, haben wir miteinander diskutiert, habe gesagt, Heide, was denkst du, was war der Sinn deines Lebens? Was nützt das Studium und alles und so weiter, was du erreicht hast, was war der Sinn deines Lebens? Dann setzte sie sich gerade hin und sagt, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und mir war es nicht. Und mir war es nicht. Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und ich habe darüber so viel nachgedacht. Was ist der Sinn deines Lebens? Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Das ist eine große Leistung. Und jetzt die Enkelkinder, verstehst du, und dann irgendwann kommen die Urenkel und man lebt in den Kindern dann weiter. Nur nebenbei. Das Geld, das man gespart hat, ist verpulvert. Alle Titel, was du erreicht hast, alle Ehre ist für die Katz. Ich denke nur, in der Bibel, Maria Magdalena, sie salbte Jesu Füße und da regt sich der Judas auf und rümpft die Nase. Hätten wir das Öl verkauft, da hätten wir das und das machen können. Und dann sagt Jesus, was sie getan hat, sie hat an mir ein gutes Werk getan. Und überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und das ist Dienen, was wir an Jesus getan haben. Was wir an den Menschen getan haben. Und für mich ist in der letzten Zeit so groß, mach ein paar Menschen glücklich. Bereite ihnen Freude. Ermutige die Menschen. Und deshalb, ich versuche auch in meinem Dienst, einfach die Menschen zu Helden zu machen. Ich werde es nicht schaffen, aber ich kann sagen, gib dich nicht auf. Kämpfe weiter. Geh vorwärts, tu das, was du kannst. Nur nebenbei. So, dass ich den Menschen einfach zeige, wir müssen selbst überleben und selbst etwas tun. Und wir sichern unser Überleben durch gute Taten. Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Aber die habe ich gemacht. Verstehst? Nur nebenbei. Und da hat Gott uns geschenkt. Und Gott hat uns Kraft gegeben. Ich frage mich heute, weißt du, wir haben es geschafft. Meine Frau war zu Hause, die Kinder großgezogen. Aber Gott hat uns versorgt mit allem, was wir gebraucht haben. So. In meiner Bibel, in Lukas Kapitel 16, Vers 9, ist eine ganz interessante Passage. Da ist der ungerechte Haushalter, der muss gehen, der weiß, ich habe geschlammt, mein Leben ist sowieso nicht wert, ich habe versagt und ich muss gehen. Und das sagt er, ich will großzügig sein. Und dann, was schuldest du meinem Herrn? Runde auf nach oben, immer nach oben aufgerundet, großzügig. Und er hat einen Satz gesagt, und das möchte ich dir weitergeben, diene und es wird dir gedient. Dann hat er sich gedacht, weißt du, ich muss sowieso gehen, aber die nehmen mich in ihre Hütten auf. Die nehmen mich in ihre Hütten auf, diene, und da werden Leute dich aufnehmen. Der hat mir geholfen, der hat für mich gebetet, der hat mich ermutigt, der hat mir, was weiß ich, was Gutes getan. Und die werden dich im Himmel bringen. Was glaubst du, im Himmel wirst du nur reinkommen, wenn diese Taten aufgelistet werden. Tolstoi erzählt ein Märchen, eine Geschichte, das ist natürlich eine Erfindung von dem, weil da kommt jemand in den Himmel, und ein Lump, ein Verbrecher, ein Räuber, und da sagt Petrus an der Tür vom Himmel, nee, da kommst du nicht rein, zuerst musst du dich ausweisen, hast du wenigstens eine gute Tat getan. Und er wusste, dass er ein Räuber ist und dass er nie was Gutes getan hat in seinem Leben. Ja, denk doch wirklich nach, hast du wirklich keine gute Tat getan? Sagte er, eigentlich nie. Ich habe die Leute ausgenutzt, die Leute ausgenommen, aber eine gute Tat habe ich nicht getan. Und da fällt ihm ein, da hat eine alte Frau getroffen und da hat jemand die Zwiebeln weggenommen und gibt dieser alte Frau dann ein paar Zwiebeln. Ja, also das ist doch eine gute Tat, du hast einer alten Frau, die selbst nichts hatte, hast du ein paar Zwiebeln gegeben, also da darfst rein. Weißt du, wir werden erlöst nicht durch gute Taten, durch Jesus Christus, aber es zählt etwas, die guten Taten. Und ihre Werke folgen ihnen nach, steht in meiner Bibel. Also wenn du ein guter Christ bist, solltest du dienen und gute Werke haben, wenigstens Zwiebeln verteilen oder Knoblauch oder was sonst noch was. Verstehst du? Ein paar netten Sachen. Einfach dienen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Die werden mich aufnehmen in ihren Hütten. Sorge für das Wohlergehen anderer. Und du sorgst für dein eigenes Wohlergehen. Wir sind für andere hier geschaffen, Gehilfen zu sein. Ja, ich bin nicht für meine Ruhe zuständig. Oder die Ruhe, ich bin nicht für meinen Wärter zuständig. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und es ist so wichtig, dass wir das kapieren. Viele Christen haben das nicht gelernt. Die sind nicht sozial eingestellt. Die sind nicht gemeinschaftsfähig. Nur für mich. Ich will gesegnet werden. Ich will in den Himmel kommen. Jesus sagt, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Der Größte unter euch. Wir möchten ganz nah beim Heiland sein. Wahrscheinlich neben dem Thron irgendwo sitzen, aber der Herr sagt, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Und was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich sage dir eines, Jakobus schreibt, du kannst nicht Gott dienen, beim besten Willen nicht. Und selbst wenn du alle Fähigkeiten dieser Welt hättest, du kannst Gott nicht dienen. Selbst wenn du noch so fromm bist, wenn du deinem Bruder nicht dienst. Du kannst Gott nicht dienen. Dem Bruderdienst, den du siehst, Gott siehst du nicht. Wo ist er? Er ist Luft. Irgendwo über den Sternen wahrscheinlich oder gar nicht wo. So, Gott hat sich in den anderen versteckt, verkleidet. Wer sich nur selbst dient und sich selbst verwirklicht und sich selbst profiliert, der verfehlt das Ziel seines Lebens. Was nützt dir dein guter Name, deine eigene Ehre, deine Vorteile? Jeder, der nur sich selbst dient, dient dem Teufel in aller Liebe. Und wir dienen uns nur selbst, wenn wir anderen anfangen zu dienen. In aller Schwachheit. Nach der Bibel dient ein Glied dem anderen Glied. Sie ergänzen sich gegenseitig, sie bauen sich und ermutigen sich gegenseitig auf und sie helfen sich gegenseitig. Und das ist auch meine Predigt. Ich krieg vielleicht kein Dankeschön von dir, aber ich diene und ich weiß, ich ermutige dich und irgendwann unterm Strich kommt was raus und ich erlebe es immer wieder, auch dieser Tage. Ich bin so gesegnet worden durch Leute, schreiben mir Mails und sagen, Bruder, mach du das. Und dieser Tage habe ich sogar von jemandem eine Mail bekommen, von der ich nicht einmal geglaubt habe, dass sie mir zuhört, meine Predigt. Dann schreibt sie, ich höre täglich deine Predigt. Verstehst du? Täglich. Und ich bin so gesegnet und ich bin so ermutigt. Selbst da, wo ich manchmal in manchen Predigten entmutigt bin, da werden andere ermutigt. Und deshalb, ich bin auch gar nicht verpicht, dass ich immer Ermutigung spreche. Manchmal bin ich selber sehr entmutigt, aber ich bringe die Ermutigung weiter. Schau nach vorne, gib dich nicht auf, resignier nicht. So, ohne den anderen bist du nichts. Wir brauchen einander. Und nicht, dass ich sozialistisch oder humanistisch bin, das ist mir ferne. Wir erreichen unsere Ziele nur über andere. Und in Lukas Kapitel 9, Vers 23 heißt es, er sprach aber zu allen, zu Leuten, die ihm zuhörten, Gläubige und Ungläubige, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Sich selbst verleugnen. Sich selbst nicht so wichtig nehmen. Moses hatte seine Berufung. Ich bin ja in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Ich habe die Gegenwart Gottes erlebt. Ich habe sogar meine Schuhe ausgezogen und stand auf dem heiligen Boden. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er nahm sich nicht wichtig. Er hatte seine Berufung. Weißt du, er hatte seinen Dienst. Er hätte nicht danach zu Pharao gehen müssen und Israel da befreien sollen. Nein, er hatte seine Ruhe in Midian, hatte seine Schafe gehütet, war groß, großer Scheich oder große, hat große Herde gehabt in Midian. Er hatte seine Ruhe. Aber weißt du, er hat das alles aufgegeben. Er war glücklich verheiratet. Ja, war ein erfolgreicher Hirte. Seine Schäfchen hatte er im Trockenen. Weißt du, aber doch dann tauschte er sein Leben ein für die anderen und setzte sich ein. Als Gott ihn rief, als Gott ihn beauftragte, geh zum Pharao und befreie mein Volk. Gott wollte von ihm mehr als nur Schafe hüten. Und ich denke, Gott will von uns auch manchmal mehr als nur das und jenes. Der verflixte brennende Busch, das gab ihm keine Ruhe. Das gab ihm keine Ruhe. Der Busch brachte ihn total durcheinander. Und vielleicht ist auch manche Predigt und manche Begebenheit in deinem, meinem Leben, das uns so durcheinander bringt. Er erinnert uns oft, Gott erinnert durch den Heiligen Geist uns an bestimmte Dinge. Du bist gerettet, um andere zu retten. Du bist Christ, um andere in den Himmel zu bringen. Was ist deine Bestimmung? Denk darüber nach. Die wirkliche Aufgabe von einem jeden von uns, nicht für sich selbst zu leben. Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich komme in den Himmel. Das ist der Egoismus. Pur. Er wurde in das Unbekannte und Unbequeme hineingestoßen durch diesen komischen brennenden Busch. So wie die Mutter ihn damals ins Wasser geworfen hat, so wirft ihn Gott jetzt einfach vom Pharao, geh zum Pharao und mach das und das. Seine Berufung war in seinem Gerechtigkeitssinn verwurzelt. Bist ja, also versucht im Fleisch jemand zu helfen, diesen Hebräer oder dann diesen Mädels dort am Brunnen in Midian. Und jetzt hütest du nur die blöden Schafe hier. Ist das wirklich dein Leben? Ist das alles? Gott hat zu mir mal gesprochen, als er mir irgendwo gereicht hat. Weißt du, immer nur so zu dienen und die Leute kritisieren einen. Du weißt, glaubst gar nicht, was so Pastor kritisiert wird. Und da kommt so ein kleines Mädel und dann habe ich, es ging um das Putzen von Kinderstundenraum und habe ich gesagt, weißt du, ich muss nicht den Raum putzen, das ist nicht mein Auftrag. Da gibt es genug Leute in der Gemeinde, die können das putzen. Aber du kriegst unseren Zehnten, hat dieses Mädel gesagt. Verstehst du, so frech? Habe ich gesagt, nee, ich brauche euren Zehnten nicht. Ich kann auch, ich habe keine zwei linke Hände, ich kann mir auch mein Geld selber so verdienen. Und dann habe ich habe gepredigt. Ich habe damals noch zwei Gemeinden gehabt, in Stuttgart und in Ludwigsburg. Habe gepredigt. Aber ich habe von der Gemeinde kein Geld genommen, außer nur mein Telefon und meine Spesen. Und irgendwo hat Gott zu mir geredet. Johannes, ist das wirklich dein Leben? Und hat Gott mir einen Traum geschenkt. Ich wäre eine Sau, die gemästet wird und an Weihnachten wird er geschlachtet. Und ich habe mich so erschreckt. Ich habe gesagt, nein, lieber Gott, ich will mich nicht mästen und ich will auch keine Sau sein und ich will nicht geschlachtet werden. Und dann habe ich mein Leben verändert und einfach gesagt, ist mir doch egal, was die Leute sagen, egal, was die Leute denken. Ich diene Gott und nicht irgendwelchen Leuten. Ich diene Gott. Und mir ist egal, was die Leute denken. So, und so viele Menschen wollen nur ihr Leben genießen. Und ich dachte, das ist eine schöne Sache. Aber es ist keine schöne Sache, nur das Leben zu genießen. Was einen wirklich befriedigt, ist der Dienst Gottes. Der Dienst am Menschen und der Dienst für Menschen im Auftrag Gottes. Es ist nicht ausreichend, nur einen schönen Tag zu haben, ein salbungsvolles Stunden erleben. Dieser Moses bekam einen Auftrag. Befreie mein Volk aus der Sklaverei, aus der ganzen ägyptischen Misshandlung und Unterdrückung. Befreie mein Volk, befreie meine Gemeinde. Und Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Ermutige die Menschen, Helden zu sein, stark zu sein, obwohl du vielleicht selber gar kein Held bist. In aller Liebe. Das ist der Grund, warum ich jetzt so Gott diene und weiter diene. Ich könnte in Rente gehen, ich könnte mich auf der Couch legen, im Schaukelstuhl und das Leben genießen. Aber ich muss einfach Menschen helfen, aus der religiösen Versklavung rauszugehen. Dazu hat Gott mir einen Auftrag gegeben. Befreie die Menschen aus der Religion, aus der Gesetzlichkeit, das, wo der Teufel sie reingebracht hat, in das Pharisäertum. Befreie die Menschen. Und ich habe einfach erlebt, Jesus ist total anders. Anders, wie er Land auf Land ab gepredigt wird. Er ist Liebe. Oh, Gott geht es nicht um perfekte Dinge. Gott geht es um Herz, um Barmherzigkeit und Gnade und Sanftmut und Demut. Und das war Jesus. Von Moses wurde nichts verlangt. Nichts verlangt. Er sagte, ja, gut, ich weiß, dass du nicht reden kannst. Du bist kein Kommunikator. Aber dein Bruder Aaron, der kann's. Der ist nicht auf den Mund gefallen. Der kann's. Und deshalb schau nicht auf deine Unfähigkeiten, wenn Gott dich beruft. Fang an zu dienen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und der Heilige Geist muss diese treibende Kraft sein. Der Herr will es. Und es soll so sein. Der Mose sollte nur ein Richtungsweiser sein. Nur ein Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und zwischen den Menschen. Und Aaron, dein Bruder, weißt du, schließ dich mit ihm zusammen. Und ihr sollt zusammen öffentlich auftreten. Nicht nur du allein. Und Gott. Nein, Gott sieht man nicht. Du und dein Bruder Aaron. Und dann, ihr sollt weiter meine Hütte, meinen Tempel bauen, meine Stiftshütte mit dem Basael und Oholiab, mit den Handwerkern hier zusammen, mit den Fachkräften, die etwas können. Und dann schloss sich sogar noch Schwester Miriam an. Schwester Miriam war also eine Prophetin und mit ihrem Tamburin, die hat Gott gelobt und gepriesen. Und solange Miriam lebte, war die Wolkensäule auch für Israel da. Als Miriam starb, ist die Wolkensäule verschwunden. Also Anbetung ist so wichtig, dass jemand die Anbetung macht. Ohne die Anbetung läuft im Werk Gottes nicht. Weißt du, da braucht man Musi. Da braucht man Stimmung. Da braucht man Atmosphäre. Und da müssen Leute für Stimmung und Atmosphäre sorgen. Und jeder kann etwas anders. Und da war noch der Josua, sein Assistent. Als er dann weiß, jetzt ist meine Zeit abgelaufen, mit 120 Jahren ist mein Leben vollendet. Dann holt er den Josua und sagt, Josua, ich übertrage dir jetzt den Dienst, diese ganze Arbeit. Jedes Mal, wenn jemand versucht, Moses zu sein, geht's in die Binsen. Denk an die Miriam. Miriam kommt und sagt, denkst du, der liebe Gott spricht nur durch dich? Und was ist passiert? Miriam wurde aussätzig. Und Moses war so sensibel. Er sagt, wir gehen nicht weiter. Miriam hat sich hier versündigt und wir bleiben 7 Tage, also wir bleiben so lange, bis Gott Miriam gereinigt hat von diesem Aussatz. Wenn Menschen in der Bibel aussätzig werden, die haben nur Schlappmaul. Alle Schlappmäuler werden aussätzig in der Bibel. Das ist die Krankheit. Aussatz. Sie schließen sich selber aus. Sie werden selber unbrauchbar. Sie werden selber nutzlos. Das war die Miriam. Lepra. Und ich denke nur, auch beim Korah. Da war so ein großer Sänger. Und seine ganze Familie war eine musikalische Familie. Verstehst du? Die haben viel Musik gemacht. Und irgendwann kommen die und sagen ja, Moses, Gott will auch uns gebrauchen. Wir sind auch was. Gott, und die wollten die Rolle Moses übernehmen. Und was ist passiert? Die Erde hat sich aufgetan und Korah und seine ganze Sippe verschluckt. Nur noch ein paar blieben übrig von der Familie Korah, die nicht mit dem Vater mitgemacht haben und mitgehangen sind. Als aber die Menschen in ihren Stärken und in dem, was sie geschaffen waren, für das sich einsetzten und einfach zusammenrückten, sind sie immer weitergegangen ins verheißene Land. Sind immer näher gekommen. Je mehr sie zusammenrückten, zusammenarbeiteten, desto mehr haben sie für Gott erreicht, desto wirkungsvoller waren sie da. Und die anderen blieben alle auf der Strecke. Das hat die Erde verschluckt. In Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und folgende Verse heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, dass du etwas könntest, dass du besser bist als der Moses. Oder als die Miriam, oder als der Aaron, oder wie diese beiden Erbauer der Stiftshütte. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Und deshalb ist es, warum viele nicht zu nichts kommen, obwohl sie eine große Berufung haben. Zu vielem anderen. Die könnten so viel im Reich Gottes bewirken, aber weil sie sich nicht zusammenschließen, nicht sich unterordnen, sich nicht hingeben, denken sie, ich muss mich so und so profilieren. Wenn du deine Stärken entdeckst, die dein Schöpfer dir anvertraut hat, ein Gehilfe zur Freude zu sein, ein Gehilfe zum Segen zu sein. Und wenn du das ablehnst, dann bricht die Ehe auseinander, wie hier bei diesen beiden Werner und Ruth. Dann geht alles schief und daneben. Dann wirst du nutzlos sein und kein Segen. Und viele haben das Geheimnis des Lebens noch nicht kapiert, was das wirklich bedeutet. Und sie werden vom Leben bestraft. Ein anderes Wort vom Gorbatschow. Die werden vom Leben bestraft. Sie leben sinnlos. Alles verpufft. Alles geht in die Leere. Selbst wenn sie noch so eine perfekte Ausbildung und Ausrüstung haben, studiert sind, begabt sind und Talente haben, sie können musikalisch sein, manchmal beneide ich manche Menschen, wie die geschickt sind, aber sie bringen sich nicht ein ins Reich Gottes, sie könnten es, da machen sie ihren eigenen Chor auf, ihren eigenen Orchester auf. Was glaubst du, was wäre aus den ganzen Musikern im Werk Gottes? Die machen sich alle selbstständig, wenn sie sich einbringen würden in der lokalen Gemeinde, wo Gott sie hineingestellt hat. Aber nein, wir machen unsere eigene CDs, unsere eigene Schallplatten, unsere eigene Konzerte und so weiter. Und die wandern durch die Lande. Und dann musst du froh sein, wenn sie mal bei dir auftauchen. Ich weiß, ich habe so viele Bands und so viele Orchester und so viele Chöre in meiner Gemeinde gehabt, die durch meinen Dienst gegangen sind. Ja, die Leute, die peppelst du hoch und die hauen ab, machen sich selbstständig und die dienen nicht mehr Gott, die dienen nur noch dem Lied, der Musik, dem Sound. Und was weiß ich, wie sollen Gott dienen? Miriam hat sich versündigt. Sie hat gedacht, nur durch sie verherrlicht sich Gott. Ja, Hingabe hat etwas mit Dienen zu tun. Für die anderen da zu sein, für die, die Gott berufen hat, für die geringsten Brüder, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dienst für Gottes Werk ist so wichtig. In Hebräer Kapitel 13, Vers 17, da heißt es, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Und nicht nur der, über den man wachen soll, dass man über den Rechenschaft geben muss. Nein, jeder selbst muss Rechenschaft ablegen für sein persönliches Leben. Und aber die Lehrer, denen geht es nicht so gut und denen geht es nicht am besten im Geistlichen, die erleben eine Pleite nach der anderen in aller Liebe. Aber hier sagt Gottes Wort, damit sie das mit Freuden Rechenschaft tun können und nicht mit Seufzen, ach, schon wieder einer weg. Denn das wäre nicht gut für euch. Und deshalb, es ist nicht gut für uns, wenn unsere Brüder, die uns zum Glauben geführt haben, die uns in den Dienst gestellt haben, dass wir denen den Rücken kehren, ihnen das Leben schwer machen, sie hängen lassen. Ich bin Gott dankbar für die Geschwister, die bis heute Gott dienen und bei uns sind und treu sind. Viele leiden unter Minderwertigkeitskomplexe, weil sie mit anderen nicht zusammenarbeiten. Sie ergänzen nichts mit den anderen und so weiter. Deshalb diese ganzen blöden Defizite. Ach, ich will nichts, ich kann nichts. Ach, ich hätte so viel Freude für den Herrn, was zu tun. Tu doch was. Verstehst du doch was? Und die meisten leiden unter Defizite, Minderwertigkeitskomplexe. Mich wollen sie nicht, mich brauchen sie nicht und so weiter. Bring dich ein. Bring dich ein, wo du auch bist, wo Gott dich hingestellt hat, in deine Familie. Kein Mensch ist ein Ganzes. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Adam hatte ein tiefes Gefühl der Minderwertigkeit. Er fühlte sich erst gedeckt, als er seine Gehilfen, diese Eva, erblickte. Da war er erst entdeckt, erst geschützt. Da wusste er, mit meiner Eva, wir schaffen das, wir schaffen das. Gott will, dass wir uns engagieren, eintreten und einsetzen und kämpfen für das Richtige, für das, wozu Gott uns gemacht hat und wo wir gebraucht werden und wo es nötig ist. Und ich war so dankbar. Ich denke heute noch an die Stadt Nördlingen. Wir wurden da als Bibelschüler abgeordnet, mal in Nördlingen der Gemeinde zu helfen. Aber die Gemeinde war so klein und so schwach, die hatten nichts. Dann haben wir, meine Frau und ich habe mein Mikrofon gehabt, meinen Lautsprecher. Und die Heidi hat mal die Gitarre gehabt. Und wir sind die ganze Mauer entlang, der Stadtmauer entlang gegangen. Und wir haben gesungen. Wir haben Gott gelobt und gepriesen. Und Leute eingeladen für die Abendgottesdienste, die wir da in aller Schwachheit in der Gemeinde dort veranstaltet haben. Es lohnt sich. Auch wenn es nur zu zweit sind. Wenn es nur zu zweit sind. Und ich muss selbst wissen, wo Gott mich gebrauchen will und wie er will. Ohne David, noch ein anderes Beispiel ganz schnell. Ohne David wäre Israel gegen Goliath nie siegreich gewesen. Der Saul war zwar eines Hauptes länger, aber er war ein großer Feigling. Noch nebenbei, sobald der Goliath auftrat, haben sie sich alle gebückt und versteckt und verkrochen. Und dann kommt dieser kleine David. Saul mochte den David nicht. Er hat gegen David gekämpft, aber David war von Gott bestimmt, mit dem Saul zusammen etwas Großes zu tun. Was wäre Israel zusammen mit Saul geworden? Mit Jonathan damals noch, dem Sohn von Saul. Was ist passiert? Weil er nicht zusammengearbeitet hat, hat Saul sich ruiniert, sich kaputt gemacht. Ein böser Geist erfüllte ihn. Er litt an seinem Stolz und er ist an seinem Stolz zugrunde gegangen und bankrott. Dieser Saul, weil er nicht mit dem David zusammenarbeiten wollte. Und David wollte nichts von Saul. Wenn ich daran denke, in dieser Adullam-Höhle hat er sogar einen Zipfel abgeschnitten von seinem Kleid. Und sagte, guck mal da, ich hätte dich umbringen können, Saul. Aber Gott hat mir gesagt, taste nicht den Gesalbten Gottes an. Und hat kein Übel an ihn getan. Einfach versucht, Saul zu dienen. Aber Saul wollte diesen Dienst nicht annehmen. Und so viele Geschwister sind da, die möchten dienen. Und die werden von diesen Vorgesetzten nicht angenommen. Diene einfach. Diene einfach. Und Gott wird für dich streiten. Josef diente in Ägypten, beim Potiphar, im Gefängnis, wo auch immer, bescheiden. Du musst nicht groß dienen. Er war treu in dem, wo er gerade war. Im Knast. Er diente dort im Knast. Und er hat damit seine ganze Familie gerettet. Er hat den Leuten keine Vorwürfe gemacht. Brüder, was habt ihr für Blödsinn mit mir gemacht? Ihr habt mich verkauft nach Ägypten. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich alles durchgemacht habe. Der arme Pharao hat nicht verstanden, warum Moses da ist. Die Kinder Israel dienen dir. Und ja, ich weiß von diesem Josef gar nichts. Und so weiter. Sie bauen ja deine Pyramiden, sie bauen deine Paläste. Sie dienten dir. Sie wollten nur dir dienen. Und sie haben gesagt, wir möchten mal in die Wüste 3 Tage gehen. Die werden wieder zurückgekommen, um Gott zu dienen. Aber der Pharao ließ das nicht. Der dachte, die hauen mir ab. Es ist so wichtig, dass du da bist und dienst. Und zum Beispiel nur ein paar praktische Beispiele ganz schnell. Ein Auto ist nur deshalb nützlich, weil es einem dient, zum Beispiel meinen Freund ins Krankenhaus zu fahren. Aber das ist nicht mein Ziel. Auto dient nur. Und dabei ist auch das, wir tun etwas, was uns gegeben ist. Viele leben ein sinnloses Leben. Sie leben nur für sich. Oh, denke ich, ich bin ein tolles Auto. Ein wunderbares Mobil. Ja, sie haben viele Leben vergeblich. Niemand will mehr dienen. Das ist eine Krankheit im Volk Gottes. Ich habe diese Tage mir Gedanken gemacht. Ich habe so manches in meinem Leben. Als junger Christ habe ich in Altötting, das ist im tiefen Bayern, wo die Leute alle eingeschneit sind zurzeit und nicht mehr weiter können, da habe ich massenweise Traktate verteilt. Aber das ist nicht das Wichtigste. Ich habe noch nebenbei für deutschen Aussätzigen Hilfswerk auch solche Prospekte verteilt. Für die Leprakranken, für dieses Werk. Und es war katholisch natürlich, aber mir war es wurscht, Menschen bleiben Menschen, Lepra ist Lepra und so weiter. Ich habe einfach, das hat mir auf dem Herzen gelegen, ich sollte den Lepra-Leuten mithelfen, nicht nur Jesus verkündigen und Traktate von Jesus. Ich habe gleichzeitig auch einen Zettel von der Deutschen Aussätzigen Hilfswerk reingesteckt im Briefkasten. Und jetzt nach vielen Jahren reise ich mal nach Indien und dann bin ich in Kalkutta. Und was passiert? Der dortige Leiter des Aussätzigen Werkes ist mein Dolmetscher die ganze Zeit in dieser Region von Kalkutta, war mein Übersetzer. Und ich konnte diese Schwestern, die auch, das Deutsche Aussätzigen Hilfswerk gibt es nicht mehr als solches, und ich konnte die ermutigen und ich habe gesagt, macht weiter, Gott ist mit euch, lieben Schwestern, also Nonnen, macht weiter, dient Gott. Und ich habe eines gelernt, unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Ist nicht vergeblich. Wir sind zum Dienen da. Und das ist unsere Aufgabe. Warum manche Firmen gesegnet sind, ich werde nie vergessen, als wir waren ganz neu, Berlin war noch nicht die Hauptstadt und Berlin und Deutschland war noch nicht so vereinigt, aber russische Geschwister kamen zu mir im Gottesdienst in der Nazareth-Kirche, neue Nazareth-Kirche, und wir knien dort, so fast ein Dutzend russischen Geschwister, wir knien dort und ich sehe, die ganzen Schuhe sind durchgelaufen, Löcher, und das war so im Herbst. Die haben alle Löcher, diese Schuhe sind durchgelaufen. Und dann gehe ich zum Deichmann an der Müllerstraße. Ich wollte Schuhe kaufen. Also habe ich gesagt, mir ist egal, selbst wenn ich Kredit aufnehmen muss, ich kaufe für die Leute, für die Geschwister Schuhe. Und dann gehe ich hin und wir haben für jeden passende Schuhe gefunden von diesen 12, 13 Brüdern und Geschwistern und Männer und Frauen. Und die waren so happy. Dann sagt die Verkäuferin, die Geschäftsführerin, warte mal. Und dann telefoniert sie dann, was weiß ich, wo die Zentrale von Deichmann ist. Und dann kommt sie und sagt, jeder von euch, von diesen, darf noch einmal ein paar Schuhe aussuchen. Jeder. Also wir haben gleich 2 Paar Schuhe bekommen. Und so sind, und als ich bezahlen wollte, sagte, nee, die Firma, die spendiert diese Schuhe. Weißt du, und wir wundern uns, warum Deichmann gesegnet ist mit ihren Schuhen. Verstehst? Auch wenn das billige Schuhe sind und nicht was Edles ist, aber Gott segnet die Leute. Und so erlebe ich immer wieder, Menschen werden gesegnet, wenn wir anderen dienen. Und dann stehen meine Geschwister, russischen Geschwister, weißt du, das sind Untergrundchristen gewesen. Die haben da keine Hemmungen. Da stehen sie und wir segnen die Firma, dass sie uns die Schuhe geschenkt haben. Stehen sie in der Firma und beten für die Firma und den Chef, der ihnen da diese Schuhe gespendet hat. Und die kamen nach Hause, nach Moskau mit 2 Paar neuen Schuhen. Das ist Gott. Diene und dir wird gedient. Wir sind hier in dieser Welt berufen, anderen zu dienen. So ein Mineralstoff dient der Pflanze, diese Pflanze dient dem Tier, das Tier dient dem Menschen und der Mensch sollte Gott dienen. Leider tun sie das nicht. Viele springen hier ab und wollen Gott nicht dienen, aber Gott will, dass wir dann Gott dienen und Gott preisen. Wenn ich als Christ irgendwo die Dienste des Pharaos verlassen möchte und so weiter, dann nur um Gott zu dienen. Dann um nur Gott zu dienen. Josef, der hat den Josef vergessen, der hat Jesus vergessen, der hat Gott vergessen. Und viele geraten in Panik. Das passt nicht in unser Weltbild. Dienen. Ich möchte gesegnet werden. Ich mache dir Mut. Schau auf den Herrn. Frag dich, arbeite ich, lebe ich nur um zu dienen oder auch bedient zu werden? Diene mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Mit Freude. Ich muss schon wieder da und das machen. Nein, dienen sollte uns Freude machen. Das ist unsere Gelegenheit. Wie uns, wenn wir das nicht mehr können. Es kommt der Tag, wenn du viel jammerst, eines Tages wirst du aus dem Dienst genommen. Dann kannst du nicht einmal aufzustehen. Nicht einmal kommst du nicht mal aus dem Bett raus. Weißt du? Und dann bist du brach. Aber die Leute, die dienen bis zum Schluss, die werden gebraucht, die werden gefordert und die werden nicht überfordert. Glaub mir das. Da reißt sich keiner das Bein aus, wenn er Gott richtig dient. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast zum heiligen Dienst, einfach dir zu dienen. Nicht uns selbst, nicht der Menschheit als gemein, sondern zuerst mal dir zu dienen. Aber in jedem Bruder, in jeder Schwester sollen wir dich sehen, Herr Jesus. Dich. Und wir sollen dein Reich bauen, deine Gerechtigkeit für deine Gerechtigkeit sorgen und deine Gerechtigkeit erfüllen. Ich segne alle, die dein Wort heute gehört haben und mach uns zu Dienern, zu Gehilfen. Nicht, dass wir jetzt einfach protestieren, das will ich nicht, ein Gehilfe zu sein von dem und dem. Nein, diene, auch wenn für uns nichts dabei rausspringt, aber für die Ewigkeit hat es einen Wert, hat einen Sinn. Herr, mach uns zu Diener. Du warst ein Diener. Du bist umhergezogen, hast wohlgetan den Menschen, hast die Menschen gesegnet, hast die Menschen befreit, die vom Teufel besessen und überwältigt waren. Herr, du hast einen Gerechtigkeitssinn gehabt und du hast deinen Auftrag erfüllt und du willst, dass wir auch dir nachfolgen und unseren Auftrag erfüllen. Das, was du uns von Ewigkeit her mitgegeben hast auf dem Weg. Ich segne alle meine Hörer. Amen.